Hallöchen und willkommen zur Klassenarbeit. Ich bin eure Host Baomi Nguyen und habe heute eine Gästin da. Und wer die letzte Episode aufmerksam gehört hat, hat schon einen Tipp bekommen, wer das sein könnte, weil sie namentlich erwähnt wurde. Und ich habe das große Vergnügen, mit einer sehr geschätzten Kollegin, die sehr viel zu den Themen arbeitet, die Klassenarbeit behandelt, zu sprechen und wünsche euch viel Spaß. Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Klassenarbeit, dem Podcast zu Klasse und Klassismus. Und ich habe heute eine Gästin. Wie heißt du?
Mareike Kaiser.
Hi Mareike.
Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch so unendlich, dich dafür hier zu sprechen. Und ich bombardiere dich direkt einfach mal mit der Robin-Runde. Stell dich gerne vor nach dem Prinzip Robin.
Ja, als gutes ArbeiterInnenkind mit Imposter-Syndrom habe ich mir natürlich ein paar Folgen vorher angehört, bevor du mich eingeladen hast. Und habe natürlich auch überlegt, wie ich das mache mit dieser Robin-Runde, wo es ja darum geht.
Ah, du hast es vorbereitet.
Wo es ja darum geht, genau, möglichst breitbeinig, sage ich mal, von sich und den eigenen Erfolgen zu erzählen. Und habe irgendwie, dachte ich so, nee, ich will das gar nicht, weil das so, das ist halt so eine, also ich verstehe, woher das kommt und ich finde die Idee auch witzig. Und ich glaube, dass es in Coachings zum Beispiel auch total hilfreich sein kann, vor allem für weiblich sozialisierte Personen. Und gleichzeitig habe ich aber so richtig so einen inneren Widerstand, das zu machen, weil ich mich damit ja anpasse an diese kapitalistische Leistungsgesellschaft, wo wir eben nicht weiterkommen, wenn wir das nicht machen, wo wir nicht weiterkommen, wenn wir uns vielleicht in solchen Runden komisch fühlen, wo alle nur so breitbeinig sitzen. Und deswegen würde ich es eigentlich voll gern umdrehen, wenn du es mir erlaubst. Und ja, genau das Gegenteil eigentlich machen. Gar nicht von beruflichen Erfolgen reden, sondern von mir als Mensch abseits der Arbeit.
Ich habe Mareike letztens auf ihrer, in der Schaubühne die Lesung moderiert. Genau. Mareike ist sowieso auch Teil der Schaubühne. Dazu kommen wir bestimmt auch später. Und du hattest auf der Bühne im Gespräch mit Francis Sieg dann auch gesagt, warum stellen wir uns eigentlich nicht so vor und sagen, wir sind Hundemenschen zum Beispiel, statt direkt mit der Arbeit oder welche Position wir bekleiden rauszuhauen. Und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich, was dir vorschwebt, ne, in dem Format.
Genau.
Dann erzähl gerne von dir, was du von dir erzählen magst.
Ich liebe Musik. Ich glaube, das ist für mich das Allerwichtigste, sowohl hören als auch machen. Ganz viele Leute haben ja so als Hobby Lesen und ich glaube, Musik ist mein Lesen. Also ich lege mich echt gern aufs Sofa und mache eine Platte an oder streame irgendwas. Ich gebe auch mindestens einmal im Jahr so eine Playlist heraus. Also ich bin Playlist-DJ.
Cool.
Und für mich gibt's wenig Schöneres, als wenn Leute sich bei mir melden und sagen, hey, ich habe deine Playlist gehört, den und den Song entdeckt oder die Musikerin und das gibt mir was und holt mich irgendwie ab. So, das macht mich total glücklich. Ich liebe Menschen und bin ziemlich schnell genervt von ihnen. Ich liebe es, als Journalistin Fragen zu stellen. Auch ich hatte das gestern erst auf der Straße mit einer Freundin. Wir sind mit einem älteren Herrn ins Gespräch gekommen, mit einem Hund und sowas mag ich einfach total gerne. Und als Journalistin habe ich ganz oft die Möglichkeiten, so normierte Grenzen zu überschreiten, weil ich halt sagen kann, hallo, ich bin Journalistin, darf ich Ihnen Fragen stellen? Ich mache gerade so eine Interviewserie zum Thema Arbeit, Neue Maloche heißt die und war zum Beispiel letztens im Schwimmbad. Ich schwimme total gerne. Und habe dann deine Bademeisterin gesehen und dachte so, oh, die würde ich eigentlich gerne über ihren Job ausfragen. Und bin dann hingegangen und habe gesagt, hallo, ich bin Journalistin, ich mache so eine Interviewserie, könnte ich dich interviewen? Sowas mag ich total gerne. Dann lebe ich mit einem Kind zusammen, was mir riesengroßen Spaß macht, je älter das Kind wird. Das bestimmt auch einen großen Teil meiner Zeit neben der Erwerbsarbeit. Und genau, meine Arbeit ist Schreiben und ich hasse Schreiben. Und ich spreche total gerne und deswegen freue ich mich voll, hier zu sein.
Mareike und ich hatten den ersten Kontakt, ich glaube, das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her. Ich hatte mich selber auf ein Mentorship beworben von den neuen deutschen MediamacherInnen. Und es ging eben quasi darum, JournalistInnen oder NachwuchsjournalistInnen mit Migrationsbiografie aufzufangen beziehungsweise Kontakte zu verschaffen, Mentor, Mentorin an die Seite zu geben um dann in den Journalismus zu kommen, weil sehr vieles Kontakte und alles ist. Mhm. Man konnte selber Vorschläge einreichen mit WunschkandidatInnen. Ich glaube, ich hatte zum Beispiel so Ferda Attermann oder so und da kam direkt von der NDM, ich glaube, die ist zu busy. Hast du andere Vorschläge? Und da kam die Kollegin mit, ah, vielleicht wäre Mareike Kaiser was für dich. Und ich nur so, okay, kenne ich nicht.
Noch nie gehört.
Noch nie gehört, aber gucke ich mir mal an. Ah, ja, auf jeden Fall, bitte. Ja, sehr gerne. Und dann kam das eigentlich so zustande. Das Mentoringship an sich haben wir nicht wahrnehmen können aus diversen Umständen. Leider nicht dazu gekommen. Aber deswegen freut es mich umso mehr, dass wir hier jetzt als KollegInnen sitzen, ebenbürtige, und nicht mehr diese Rolle von, du bist die Mentorin, ich bin die Menti, und da direkt ja ein, das Mikro kommt mir hier gerade entgegen als Kommentar.
Aber es ist, wenn ich, während du das Mikrofon da jetzt umsortierst, darf ich vielleicht ganz kurz auch noch was dazu sagen, weil das ist jedes Mal, wenn ich das gefragt werde, ob ich Mentorin für eine junge Journalistin sein möchte, dann ist mein erster Impuls immer, Was kann ich dir denn erklären? Eigentlich weiß ich doch gar nichts. Also so dieses, da steckt ja auch so ein Machtverhältnis dahinter. Das gefällt mir eigentlich immer überhaupt gar nicht. Ich habe es dann aber ein paar Mal gemacht, einfach weil ich auch Lust darauf hatte, die jungen JournalistInnen kennenzulernen und habe dann gemerkt, so viel Machtverhältnis ist im besten Fall gar nicht dahinter, weil am Ende ist es ja so, dass man sich ab und zu trifft, digital oder persönlich miteinander spricht und einfach Erfahrungen austauscht, eben auf Augenhöhe. Also für mich ist das dann am Ende eigentlich gar nicht mehr so ein Hierarchie-Ding, aber natürlich auf den ersten Blick ist es das. Und deswegen, ja, ist am Anfang immer so ein Impuls von mir sozusagen, so, hä, was kann ich dir denn beibringen? Weil eigentlich kannst du mir voll viel beibringen. Und ich finde, im besten Fall ist das auch so ein gegenseitiger Austausch. Ja, und ich bin auch total froh, dass wir jetzt genauso, wie wir hier sitzen. Und ich bin auch total froh über deinen Podcast und finde das ganz toll, dass du das machst.
Ja, okay, das hat mich jetzt, danke für das Kompliment, es hat mich gerade aus dem Tritt gebracht. Ach so, nee, hier wegen Mentoringships, was ich sagen wollte. Ich glaube, das ist so ein Konzept, von dem irgendwie alle so eine gewisse Ahnung haben, was es sein soll. Und wenn es ins Konkrete geht, keiner eine Ahnung hat, wie das wirklich ist. Und dann alle sagen, ja, das hängt ja halt von euch beiden Personen ab. Und da stehen aber zwei Personen und denken sich so, ich weiß es doch auch nicht.
Ja.
Was machen wir jetzt?
Ja, ging mir ganz genau so, als ich gefragt wurde das erste Mal. Ich dachte dann auch so, was muss ich denn da jetzt machen? Und dachte irgendwie, okay.
Sind das Verpflichtungen?
Ja, oder muss ich jetzt so einen Workshop geben zu bestimmten Themen? Und am Ende ist es ja, würde ich glaube ich sagen, für alle, die das jetzt vielleicht auch zum ersten Mal hören, sowas wie eine berufliche Freundschaft, bei der man irgendwie sagt, von vornherein, wenn das alles gut geht, dann geht die nicht nur für ein halbes Jahr, sondern ja, ne? Also es gibt ja unterschiedliche Mentoring-Programme und ich glaube, ich würde so als berufliche Freundschaft beschreiben und als vielleicht so solidarische Beziehung.
Und ich glaube, die Verfestigung von dem, was sowieso schon besteht, nämlich diese Kontakte, diese beruflichen Kontakte, die einem dann zum Beispiel, hey, ich habe gehört das oder hey, ich kann dich hier verbinden, ich kenne da jemanden, dass man bei Mentoringships dann sagt, man matcht dann zwei fremde Personen, die sich eigentlich gar nicht kennen oder beruflich gar nicht miteinander zu tun haben, zusammen und erschafft diese erst. Also man forciert die sogar teilweise schon, gerade als Korrektiv zum Beispiel oder als Stütze eben für Menschen, die das Netzwerk da nicht haben oder nicht direkt entweder reingeboren sind, reingeschlittert sind oder von anderen Berufslebenswegs wegen das nicht haben.
Ja, ich glaube, was auch oft passiert ist, dass dann ja jetzt in diesem Fall JournalistInnen, also junge JournalistInnen, sich Leute suchen, die sie irgendwie toll finden, vielleicht auch bewundern, vielleicht auch so denken, okay, in 20 Jahren möchte ich gerne das geschafft haben, was die Person in 20 Jahren geschafft hat oder so. Und da finde ich das auch total hilfreich, weil ich das ganz oft erlebe, dass Leute so überhöht werden. Also Social Media zum Beispiel bringt das ja so voll mit sich. Da werden vor allem dann berufliche Erfolge geteilt und man denkt so, boah, die macht irgendwie ein Stipendium nach dem anderen, ein Buch nach dem anderen, ein Artikel nach dem anderen und das sieht alles so leicht aus. Und man teilt eben nur diese positiven Sachen, siehe Robin-Runde. und gleichzeitig sieht man aber das ganze Scheitern, was da auch drin steckt, das ganze irgendwas funktioniert nicht, es gibt irgendwelche Ablehnungen und so. Das sieht man halt nicht und deswegen finde ich das auch total wichtig und toll, wenn dann eben jüngere KollegInnen sich mit älteren KollegInnen zusammenschließen, weil man dann merkt, ach, so easy ist es ja ganz oft nicht und auch für die vielleicht nicht und die ist da auch gescheitert oder die hat das und das probiert. Und schon alleine dafür finde ich, ist das irgendwie so voll hilfreich, so einen Realitätscheck zu haben und auch zu sehen, alle haben, naja, nicht unbedingt die gleichen Struggles, aber viele haben ähnliche Struggles. Natürlich sind die dann nochmal unterschiedlich, je marginalisierter und diskriminierter Personen sind. Aber trotzdem ist, glaube ich, wenn man kein weißer, hetero, cis Mann ist im Journalismus, haben eigentlich viele, viele ähnliche Struggles. Und alleine darüber zu reden, hilft schon so ein bisschen, sie zu überwinden oder irgendwie mit ihnen, ja, zurechtzukommen und weiterzugehen und nicht den Mut zu verlieren.
Total. Und ich meine, ich weiß nicht, ob du es jetzt selber erwähnt hast, auf jeden Fall, du hast mehrere Bücher geschrieben und eins davon, was ich laufe eigentlich durch die Gegend und empfehle es am laufenden Band und denke mir, das sind genau die Gedanken, cool, Mareike hat es vorher aufgeschrieben, top, weil da brauche ich es nur noch weiter empfehlen, da muss ich mir nicht im Mund fusselig reden. Es heißt, wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht, vom Rowohlt Verlag. Und bei deinem Buch hatte ich das Gefühl, du hast dich mit der Frage von Geld oder dem Thema Geld beschäftigt und alles, was damit drumherum hängt. Und trotzdem, also vor allem in den Schlusskapiteln, hast du einen Ton, der sehr, sehr demütig ist, sehr weich, sehr, ich habe mich jetzt damit befasst, aber ich bin trotzdem nicht die Expertin dazu.
Ich weiß es doch selbst nicht.
Du weißt es ja selbst nicht. Und das fand ich so unendlich schön und klug, diese Einstellung von, ja, ich habe mich da jetzt reingeschmissen in dieses Thema. Es gibt super viel dazu. Ich habe mit super vielen Personen gesprochen. Aber am Ende des Tages sitze ich trotzdem da und werde euch nicht sagen, das ist so und das ist so und das sind meine Erkenntnisse und die müsst ihr mitnehmen. Und das wollte ich A, erstmal herausstellen und B, jetzt, nachdem du dieses Buch geschrieben hast, es ist jetzt auch tatsächlich ein paar Jahre alt, ne?
2, glaube ich.
2 Jahre alt. Würdest du dich als Expertin für Geld sehen? Nach wie vor.
Nee, absolut das Gegenteil. Also erstmal danke, dass du das so gesehen hast und wertschätzt. Das freut mich total, weil mir das eigentlich in all meinen Arbeiten, Artikeln, Büchern, überall total wichtig ist, dass ich mich nicht empfinde als die Stimme, die jetzt sagt, wo es lang geht, sondern ich möchte eigentlich die Stimme sein, die sagt, guckt mal, wie viele Stimmen eigentlich vergessen, überhört, nicht gehört und nicht gesehen werden. Und ich beginne ja das Buch mit dem Satz, ich hasse Geld. Und das kennst du wahrscheinlich auch so bei Themen, die man hasst. Also ich meine, das ist natürlich jetzt extra auch für das Buch so ein bisschen überspitzt, aber ich würde sagen, dass das auf jeden Fall schon auch gestimmt hat. Mit Themen, die man nicht so gerne mag, beschäftigt man sich auch nicht so gerne. Und Geld ist ja auch so ein Thema, das man unter ganz verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Ich glaube, die meisten Leute, die jetzt den Podcast hören, denken bei Geld eher an Anlagen, wie spare ich am besten Geld, was sind ETFs, wie...
Die Bargelddiskussion in Deutschland.
Genau sowas, wie lege ich Aktien an und so. Wie, ganz kurz gesagt, wie werde ich in kurzer Zeit sehr schnell reich? Ich war letztens zum Beispiel auf einer Veranstaltung und hatte da so einen kurzen Input aus meinem Buch gegeben und saß so in der letzten Reihe, hatte mein Buch neben mir liegen und so eine Frau meinte so, ah, darf ich mal gucken, was das ist? Die wusste halt nicht, wer ich bin und auch nicht, dass das mein Buch ist. Und dann meinte sie so, ah ja, das hat das dann so durchgelesen, so den Klappentext und meinte so, ah ja, interessant, weil ich beschäftige mich jetzt auch mehr mit Aktien und so. Ich habe halt nichts dazu gesagt, aber dachte so, na warte mal ab, bis ich gleich auf die Bühne gehe. Ich weiß nicht, wie enttäuscht sie hinterher war. Also unter der Perspektive würde ich sagen, bin ich keine Expertin für Geld und gleichzeitig würde ich sagen, bin ich genauso wie alle anderen, die mit Geld zu tun haben und das haben wir alle. Also egal, ob wir jetzt in irgendeiner Community leben und sagen, wir versuchen jetzt ohne Bargeld zu leben oder so oder eben auch Friedrich Merz mit, keine Ahnung, 3 Privatjets, sind wir alle irgendwie ExpertInnen dafür, weil es auch unser Leben ausmacht. Und ich glaube schon, dass ich das Privileg hatte, eben durch das Schreiben des Buchs und durch die Gespräche mit den Leuten, die ich da porträtiert habe, mir nochmal 2 Gedankenrunden mehr Gedanken zu machen, als vielleicht Leute das können, die einen 60-Stunden Putzjob oder so haben. Also das ist ja auch ein Privileg, sich Gedanken zu machen über ein Thema. Das hatte ich auf jeden Fall und kann vielleicht deswegen 2, 3 schlaue Sätze mehr dazu sagen als andere Leute, die das Privileg nicht hatten. Aber Expertin, also würde ich sagen, bin ich für das Thema vielleicht Inklusion, aber Geld, nö.
Du bretterst da, also das
spürt man aus jeder Zeile, auf jedem Blatt. Du bretterst da nicht so rein und stellst dich da als ich weiß darüber Bescheid, sondern sehr, ich möchte das erkunden und die verschiedenen Perspektiven dazu oder wie sie zu dem Thema stehen und stellen und so weiter.
Darf ich dich ganz kurz für eine These unterbrechen?
Ja, bitte, hau raus.
Also wir sind ja in diesem Klassenarbeits-Podcast und ich habe gerade überlegt, während du gesprochen hast, ob das vielleicht eben auch was mit der Herkunft zu tun hat, weil ich das so im Journalismus ganz oft erlebe, dass da irgendwo Leute sitzen, die, weiß ich nicht, sagen wir mal Medizin studiert haben und dann sind das ja die MedizinjournalistInnen und die ExpertInnen für Medizin oder Leute haben Politik studiert und dann sind das die PolitikexpertInnen. Und ich habe nichts studiert und ich glaube, dass so ein Journalismus, so wie wir den heute haben, dann mit so einer Person wie mir eher weniger anfangen kann, weil er, also der Journalismus, ich mache den jetzt mal männlich, nicht so eine große Überraschung, mich nicht in so eine Schublade stecken kann. So, wofür ist sie denn jetzt Expertin, wenn sie nicht studiert hat zum Beispiel? Und vielleicht ist das aber eben auch diese Haltung, mit der ich an Sachen rangehe, weil ich eben nie dieses Ding hatte von so, ich stürze mich jetzt 5 Jahre in irgendein Thema und lege mich auf eine Couch und lese. Also ungefähr so stelle ich mir Studium vor. Und habe aber eben auch nie so eine Sicherheit vielleicht dadurch gehabt. Also die habe ich mir erarbeitet mittlerweile. Also ich weiß jetzt schon, in welchen Themen ich gut bin. Es hat aber auch gedauert. Aber ich glaube, dass es ein Haltungsunterschied ist, mit welcher Bildung du aufwächst, wie du durchs Leben gehst. Und vielleicht ist das dann eben auch so ein Unterschied, wie man mit bestimmten Themen und mit bestimmten Menschen umgeht. Also ich gehe halt nirgendwo hin und denke, ich weiß eigentlich schon, wie es ist und jetzt hole ich mir mal ein paar O-Töne, um mich zu bestätigen, sondern ich gehe halt zu den Leuten und bin wirklich interessiert. Und ich finde, es gibt nicht so viele, die wirklich interessiert sind.
Ich würde die These voll unterstützen. Ich habe witzigerweise letztens auch mit einem Freund darüber gesprochen. Ich habe zum Beispiel studiert. Wenn du irgendwie beschreiben musst, wo hast du Expertise drin? Ich meine, ich habe Medienwissenschaften studiert und Kommunikation, das ist ungefähr so das Broadeste, was du machen kannst und irgendwas mit Medien. Also ich habe kein spezifisches Themengebiet und worauf der Arbeitsmarkt und nicht nur der Journalismus ausgelegt ist, ist, wir brauchen jetzt eine bestimmte Person für einen O-Ton, für einen Beitrag, genau spezifisch zu dem Thema und am besten soll diese Person das auch schon 10 Jahre lang beackert haben. Und da sitzen Leute wie du und ich da und denken uns, wir könnten uns jetzt einlesen, würden wir schaffen und wir würden es auch zurücknehmen und wir würden 5000 Quellen befragen, aber wir kommen nicht in Betracht, weil unsere Biografie das nicht hergibt.
Und die Frage ist ja aber auch gleichzeitig, was macht das mit den Menschen, die die Medien konsumieren? Also wollen die das eigentlich immer oder ist es nicht vielleicht auch interessant zu wissen, was Menschen darüber denken, die jetzt nicht ein Politikstudium haben oder so. Ich muss da gerade dran denken an die Schaubühnenkolumne, die du ja am Anfang auch kurz erwähnt hast, die ich mache seit ein paar Monaten, also jetzt gerade in der Spielzeit. Und
erzähl also gerne, was du dafür machst.
Genau, für alle, die das nicht kennen. Ich wurde von der Schaubühne angefragt, in die Premieren zu gehen, die an der Schaubühne stattfinden und dann darüber zu schreiben. Und ich konnte mir nichts Langweiligeres vorstellen als das und habe dann aber überlegt, okay, wie könnte ich es dann spannend machen für mich? Wie hätte ich Lust darauf? Und habe dann überlegt, eine Videokolumne auf Instagram daraus zu machen, weil ich gerne auf Instagram bin. Und genau, und dann haben wir das jetzt so produziert in der Spielzeit. Und dann hat ZDF Aspekte mich angefragt wegen dieser Kolumne. Die haben eine Sendung zum Thema Elite gemacht. Und da ging es eben auch um kulturelle Eliten. Und ich wurde für einen Beitrag befragt und das finde ich total spannend, weil der Redakteur dann so etwas zugespitzt irgendwann mich gefragt hat, warum man mir dann eigentlich zuhören sollte als Theater, in Anführungszeichen Expertin, weil ich habe nicht Theaterwissenschaften studiert, ich habe niemals am Theater gearbeitet, ich bin, ja, also einfach, ja.
Also er hat das quasi das Manko rausgestellt, was Leuten eigentlich einfallen würde, dich zu befragen, weil du hast ja den Background ja nicht.
Genau. Und die Frage hat mich eine Sekunde wirklich aus dem Konzept gebracht, weil das natürlich auch, also mit so einer Arbeiterkind-Herkunft kommt ja eben auch oft dieses Imposter, also das Hochstapler-Innen-Syndrom. Ich habe sowieso ganz oft Angst, mir gleich jemand auf die Schulter tippt und sagt so, halt mal die Klappe, du gehörst hier nicht hin.
Die Frage hat aber genau das ja transportiert. Genau. Das war ja genau so der Auslöser, um das direkt so loszutreten. Genau. Von so, huch, ich gehöre nicht hin und warum hört man mir überhaupt zu?
Genau, und glücklicherweise bin ich mittlerweile aber ein bisschen weiter und konnte so diesen ersten Schockmoment überwinden und habe dann gedacht, nee, das ist eben genau die falsche Frage, weil Fragen, die sich das Theater aktuell stellen sollte, sind ja eher, wie können wir eigentlich neues Publikum gewinnen und nicht dieses bürgerliche Mittel- bis Oberklasse-Milieu, das sowieso da immer hinkommt, sondern wie kann Theater zugänglicher werden? Das ist ja witzigerweise auch das Thema meiner Kolumne. Und deswegen konnte ich ihm dann antworten, jede Person sollte gefragt werden zu Theater und wie sie das sieht. Also die konkrete Frage da war, ob man diese sogenannten Klassiker weiterspielen sollte oder nicht. Und ich habe halt gesagt, so von mir aus nicht, weil die gab es ja jetzt jahrhundertelang. Dadurch wird Platz auch weggenommen für neue AutorInnen, für neue Stoffe, für aktuelle Sachen, für diversere Sachen. Warum muss man jetzt irgendwie Schiller, Goethe die ganze Zeit spielen? Kann man da auch mal so quasi als ausgleichende Gerechtigkeit jetzt mal so ein paar Jahre einfach nur neue Sachen spielen? Und obwohl er ein eher progressiver Redakteur war, hat ihm das halt nicht so gefallen. Und er meinte dann eben so, ja, wie ist denn deine Legitimation überhaupt darüber zu sprechen. Und das finde ich total interessant, eben auch wenn wir uns Gedanken darüber machen, über sowas wie so eine Medienkrise, also da sind wir ja drin, dass es auch eine Vertrauenskrise gibt gegenüber den Medien. Und es wundert mich ehrlich gesagt wenig, wenn es solche Fragen gibt, weil am Ende sind ja Fragen wie kann Theater zugänglich sein, wie muss Politik gemacht werden, für wen muss Politik gemacht werden, mit welcher Sprache. Das sind ja nicht nur Themen, die akademisierte Menschen besprechen sollten, sondern alle. Und wenn das aber ausschließlich akademisierte Menschen besprechen, ist ja auch die Frage, wie viele erreicht es denn? Weil das weißt du.
Ich wollte gerade sagen, weil du brauchst ja nicht die Rücksicherung deiner eigenen Blase sozusagen, ja. Weil eigentlich weißt du ja dann auch genau, was zurückkommen wird.
Und so arbeitet Journalismus aber einfach total oft.
Und wie hat er dann einfach reagiert? War so.
Es kam nicht in den Beitrag.
Aha, interesting.
Ja.
Und genau so dieses Infragestellen, wen man fragt, wen man zu Wort kommen lässt, wen man befragt, hast du in deinem Buch zum Beispiel, ich werde sehr oft darauf zurückkommen, hast du auch auf jeden Fall die Narrative behandelt. Wer sich nur genug anstrengt, wird es auf jeden Fall schaffen und alles. Gab es einen Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, das ist eine totale Bananenerzählung und nein, das stimmt so nicht?
Schon in der Grundschule, aber nicht so, wie man vielleicht denkt. Also nicht an meinem eigenen Beispiel, dass ich irgendwie gemerkt habe, oh, ich komme nicht weiter. Ich war eine relativ gute Schülerin, in der Grundschule zumindest. Später änderte sich das und war auch immer Klassensprecherin und mir war Gerechtigkeit einfach wichtig. Also das, wie sagt man so, das wurde mir in die Wiege gelegt. Und ich habe aber in der Grundschule gemerkt, dass nicht alle so gut durchkommen wie ich. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Also seitdem ist das immer wieder ein Thema. So, irgendwann später bin ich dann zur Emanze des Jahrgangs gewählt worden. Ich glaube, damals war es ein Schimpfwort, also ist es für viele jetzt wahrscheinlich auch immer noch, aber.
Im Gespräch mit Marta Duczynski war das auch, dass sie als Emanze bezeichnet wurde und genau, wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen.
Ja. Also das Gerechtigkeitsthema war immer da, aber eben ja nicht so aus meiner Person, sondern weil ich eher um mich herum gemerkt habe, dass andere einfach benachteiligt werden und dass ich das ungerecht finde. Und was das Thema Klassismus und meine eigene Biografie angeht, echt erst seit ein paar Jahren. Und ich bin ja schon sehr alt.
Du klingst jetzt wie 60. Oh Gott,
genau, nee, aber ich bin ja 42 und ich finde dafür, dass ich mit 42 sage, ich weiß erst seit ein paar Jahren, was Klassismus ist und bedeutet und dass mich das auch mal in meinem Leben betroffen hat, finde ich schon heftig.
Ich glaube, vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich glaube, wir haben alle ein Gefühl dafür. Wir hatten alle schon ein Gefühl dafür. Und damit meine ich Betroffene und auch Nicht-Betroffene. Nur hat uns das Vokabular vielleicht gefehlt.
Total.
Und da merkst du vielleicht auch zum Beispiel, wie ich den Podcast beschreibe, Klasse und Klassismus. Da denken alle, und ja, das Logo hilft vielleicht auch nicht, wenn ich Karl Marx als Kopf darauf packe, dass es irgendwie marxistisch, sozialistisch, kommunistisch irgendwie wird und dann so ein Theoriegeeiere wahrscheinlich wird. Aber ist es ja nicht.
Aber es gibt halt so viel Theoriegeeiere. Da habe ich mich zum Beispiel auch bei der Moderation von der Lesung mit Francis Seeg drüber unterhalten, dass ja, wenn wir auf diesen Diskurs rund um Klassismus gucken, also welche Bücher erscheinen, wer steht damit auf der Bestsellerliste, wer sitzt auf Podien und wer nicht, dann sieht man schon, dass auch da es einfach so Unterschiede gibt. Also zum Beispiel gibt es relativ viele Bücher von weißen, linken Männern, in denen dann Alkohol eine Rolle spielt. Also so eine Erzählung und das ist die, die gewollt wird. Also da gab es eben auch bei der Lesung eine ganz gute Analyse von Francis Seeg dazu. An dieser Stelle auch an alle Leute, die den Podcast hören, auch die Bücher von Francis Seeg bitte lesen. Für mich eine der klügsten und eben auch niedrigschwelligsten Stimmen zu Klassismus.
Und da kann ich gerne hinzufügen, Frances Seeg wird auch Gästin hier beim Podcast sein.
Ja, ich glaube, es gibt keine Person, die schon mal irgendwas zu Klassismus gemacht hat, die bei dir nicht zu Gast sein wird im Podcast, was ich aber total super gut finde. Jetzt habe ich nur den roten Faden deiner eigentlichen Frage oder unseres eigentlichen Themas gerade verloren.
Der Einschub mit welchen Leuten zugehört wird, und das ist meistens weiße...
Ach so, genau, genau.
Und auch da... diese ganze Riege von, was war das, Edouard Louis und Didier Eribourg und hast du nicht gesehen?
Genau, und das gibt es ja nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland. Und auch da, finde ich, ist wieder das, und das, finde ich, ist dann in der Literatur wieder ähnlich wie im Journalismus. Es geht dann ganz oft darum, wie spreche ich so intellektualisiert wie möglich, damit ich total klug und schlau wirke. Aber die Leute, die das Thema vor allem eigentlich angeht, sind Menschen, die ganz oft in einer anderen Sprache sprechen, die nicht in Fremdwörter um sich werfen und die das dann ja gar nicht erreicht. Also ja, ich sehe da so eine Diskrepanz irgendwie zwischen, also oder anders nochmal, für mich besteht die Arbeit ja auch darin, so ein bisschen aufzuklären vielleicht, also auch Menschen zu erreichen, die jetzt eben nicht Marx, Eribourg, keine Ahnung, mehr Namen kenne ich auch gar nicht, zu lesen, sondern überhaupt erstmal so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass diese Erzählung, die du eben gerade gesagt hast, mit dem jeder kann es schaffen, wenn man sich nur so anstrengt, dass das überhaupt erstmal in so ein Bewusstsein kommt von Menschen, die einfach die ganze Zeit ackern oder malochen, so wie ich es in meiner Serie auch nenne. Und ich glaube, das funktioniert halt nicht mit diesen akademisierten, intellektualisierten Erzählungen. Und gleichzeitig ist das aber offensichtlich was, was ja auch gelesen und gekauft wird und gut gefunden wird. Also das finde ich irgendwie total schwierig, sowohl im Journalismus als auch im Literaturbetrieb.
Das ist ein ganz interessanter Einwurf. Du hast in dem Buch der Mittelteil sind quasi Protokolle von Menschen, die, mit denen du gesprochen hast, zu dem Thema aus allen möglichen Bereichen mit verschiedenen Backgrounds, von wirklich einer Person, die Flaschen sammelt, um über die Runden zu kommen, zu, ja, ich glaube, wir kennen alle eine gewisse Multimillionärin, Milliardärin, die ihr Geld dann aufgibt und wie ihr Verhältnis dazu ist. Und ich hatte bei dem Podcast schon mal ein, zwei Mal das Feedback bekommen, das ist total toll, was du machst und die Personen, die das beschreiben, aber um nicht in diese Schiene zu geraten, dass du diese Aufstiegsgeschichten heroisierst oder klarstellst und das ja eigentlich wieder in diese Erzählung reinfeedert von, also solange man sich wirklich anstrengt, kann man es ja auch schaffen. Wäre es doch cool, wenn du eben mit Menschen sprichst, die ja eben nicht, was wir als klassische Aufstiegsgeschichte dann, diese Heldinnengeschichte sehen sollen. Wie hast du das geschafft zum Beispiel? Was war deine Herangehensweise bei den Leuten, mit denen du gesprochen hast, dass sie quasi dir das Herz ausschütten oder auch von Dingen reden, die super schambehaftet sind, von denen man nicht wissen möchte, dass sie einem passiert sind? Und ich meine, die meisten sind anonymisiert, wollten da nicht mit ihrem Namen drin stehen.
Nee, gar nicht die meisten. Die meisten sind nicht anonymisiert.
Die stehen da mit ihrem? Okay. Aber bei deiner Kolumne, oder? Kann das sein?
Ja, genau.
Genau,
ja.
Da habe ich die beiden durcheinander gebracht. Wie schaffst du da den Zugang dazu?
Genau, also es gibt diese Kolumne, die ich für den Freitag mache, Neue Malocher heißt die, wo ich eben mit MalocherInnen spreche. Und da ist es so, dass bisher alle anonym auftauchen wollten, außer mein Vater, aber den habe ich so ein bisschen geschützt und ihn einfach nur als mein Papa vorgestellt. Und ich finde das so bezeichnend für unsere Gesellschaft und wie wir mit Arbeit und Arbeitenden umgehen, dass einfach die mit am wenigsten Geld verdienen und Status haben, am meisten Angst haben, das Wenige, was sie haben, zu verlieren. Finde ich super krass. Und bei meinem Buch war es so, dass ich, also einfach, das ist über längere Zeit entstanden, so dass ich Kontakt hatte zu den Menschen. Und ich hatte das ja ganz am Anfang in meiner Vorstellung auch gesagt, dass ich gerne einfach so auf der Straße mit Leuten in Kontakt komme. Ich habe gestern mit einer Freundin drüber geredet, die meinte so, ja, das sind wir Dorfkinder und vielleicht ist da sogar auch was dran. Und zum Beispiel den Rentner, den du schon angesprochen hast, der nur durch das Pfandflaschensammeln über die Runden kommt, mit dem habe ich einfach immer mal wieder gequatscht auf der Straße. Und deswegen war es dann natürlich einfacher für mich zu sagen, hey, könnten Sie sich das vorstellen, mit mir für ein Buch zu sprechen, als wenn ich ihn jetzt einfach so angesprochen hätte. Oder eine Protagonistin, die ist Haushaltshilfe aus Brasilien nach Deutschland gekommen. Das ist zum Beispiel die Mutter einer ehemaligen Kollegin, für die ich dann auch nicht einfach irgendjemand war, sondern eben die Kollegin ihrer Tochter und dadurch, glaube ich, auch ein bisschen mehr Vertrauen genossen habe. Insgesamt würde ich sagen, und das ist dann jetzt vielleicht meine kleine Robin-Runde am Ende, kann ich das einfach gut. Ich glaube, dass Menschen merken, dass sie mir vertrauen können und dass das für mich ein riesengroßes Gut ist und ich richtig dankbar und, wie du auch schon gesagt hast, demütig dafür bin und ich auch das nicht ausnutzen würde. Und es gibt ja zum Beispiel so eine journalistische Regel, dass wenn man Porträts über Menschen schreibt, dass man dann nur die Zitate freigeben lässt. Und ich breche diese Regel immer, wenn ich Porträts schreibe über Menschen, weil ich weiß, wie das ist, mit intimen und privaten und persönlichen Details an die Öffentlichkeit zu gehen. Deswegen kriegen die von mir das komplette Ding, was ich schreibe. Und jetzt beim Buch zum Beispiel das komplette Kapitel und können auch was dazu sagen. Also mir ist ihre Stimme einfach was wert. Und ich glaube, dass das Menschen spüren. Ich bin halt echt, also ja, ich bin großer Fan von dem, ich glaube, Artikel 1 vom Grundgesetz, so die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich finde, die Würde des Menschen ist im Journalismus oft nicht unantastbar, also sondern antastbar. Und oft wird das als guter Journalismus ausgelegt. So, wenn man dann irgendwie über jemanden schreibt und dann eben doch nochmal was schreibt, was die Person nicht gerne lesen möchte. Und ich glaube, ja, man muss dann eben nochmal unterscheiden zwischen, ne, so einem persönlichen Porträt und, keine Ahnung, einer investigativen journalistischen Recherche über einen AfD-Politiker oder so. Also dem würde ich dann wahrscheinlich auch nicht mein komplettes Porträt geben. Aber jetzt bei diesen biografischen Gesprächen, die wir beide ja führen, finde ich das einfach total wichtig. Und das wird aber eben oft im Journalismus anders behandelt. Und ja, das gefällt mir gar nicht. Deswegen finde ich das total super, auch so eine Möglichkeit dann zu haben, in einem Buch oder wie du es dann machst, in einem Podcast, das einfach anders zu machen. Und ich bin mir sicher, das ist kein schlechterer Journalismus, sondern einfach ein menschenfreundlicher Journalismus.
Wie gehst du mit dem Gefühl um? Du hattest es ja gerade auch beschrieben, wenn die Person, die jetzt sehr viel zu Klassismus gelesen werden, beziehungsweise diese irgendwie so vorne stehen, also diese weißen Männer, deren Vater wahrscheinlich entweder abwesend war oder Alkoholiker oder beides, ja eigentlich so eine, diese Leidensgeschichte will man ja hören, so dieses, ich komme aus diesem Loch und diesen Umständen und ich bin jetzt hier und schreibe darüber. Und gleichzeitig, wenn wir mit Personen reden oder du vor allem mit Personen sprichst, sind das ja auch diese Leidenswege. Hast du da das Gefühl, du machst so dieses Poverty-Porn teilweise? Also wie gehst du damit um, dass du ja eigentlich genau das ans Licht bringst und beschreibst und dem eine Bühne gibst und sichtbarer machst, was ja notwendig ist, und gleichzeitig auch, du exposed sie ja total und ist, ne, wie die Medienbranche funktioniert oder diese Aufmerksamkeitsökonomie, dass du weißt, ja, das bringt Klicks, genau das wollen Leute lesen. Wie gehst du mit diesem Gefühl um?
Na, ich mache das ja nicht. Also ich würde sagen, ich mache das einfach nicht. Das, was ich mache an Artikeln oder die Porträts im Buch, ist nicht das, was du gerade beschreibst.
Ja, nee, ja, ich habe das Gefühl ja auch nicht, deswegen, aber...
Ich glaube, das gibt's ganz oft, aber ich mache es halt einfach nicht. Und ich glaube, das ist eben auch eine Haltungsfrage, aus welcher Position heraus man das macht. Und ich glaube, es gibt viele Medien, die dann das eben von oben herab machen und solche Themen wie Armut als etwas beschreiben, was sie halt niemals betreffen würde. Und das liest man dann raus. Und das ist dann wahrscheinlich so ein Clickbait-Ding. Aber genau, ich versuche das nicht zu machen und ich glaube, das ist mir bisher auch gelungen.
Total.
Was ich total interessant finde bei Lesungen, also auch bei Lesungen, denke ich immer sehr demokratisch und finde immer, dass ich so eine Service-Person bin, weil ich kenne das Buch ja. Also ich lese es jetzt nicht für mich vor, weil ich es irgendwie so toll finde, das alles nochmal zu lesen, sondern das ist ja quasi mein Service an das Publikum.
Du kuratierst.
Genau. Und deswegen frage ich mein Publikum auch immer, was sie denn jetzt hören wollen, und mache das bei Lesungen ganz oft so, dass ich diesen Mittelteil, den du schon beschrieben hast, wo ich die unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlich viel Geld porträtiere, dass ich einmal so einen kurzen Schnelldurchlauf mache und sage, es gibt die Person und die Person und die Person und welches Kapitel wollt ihr jetzt hören? Und überraschender oder vielleicht auch nicht überraschenderweise wollen die Leute immer die Kapitel von den reichen Leuten hören. Es gibt eben einmal die Marlene Engelhorn, diese Millionenerbin, die schon vorher reich war und jetzt noch mehr reich und überhaupt. Und dann gibt's noch einen Selfmade-Multimillionär, der quasi eben so diese Lieblingserzählung lebt, vom Tellerwäscher zum Multimillionär, wie er sagt. Und meistens wollen die Leute das hören. Und das finde ich auch sehr, sehr bezeichnend.
Hast du mal das Publikum gefragt, warum?
Das ist jetzt ein bisschen schwierig für so eine Vorne- und Publikumsfrage, weil das dann ja so länger
ist. Oder was ist deine These, warum Leute, oder was deine Überlegungen, so warum wollen die Menschen gerade das hören?
Also auf jeden Fall wollen die Menschen vor allem diese Aufstiegsgeschichte hören von dem Multimillionär, der sich selbst hochgearbeitet hat. Weil ich glaube, wir sind alle so sozialisiert von dieser Leistungsgesellschaftserzählung, dass wir daran glauben wollen, dass das ganz tief in uns steckt, wie eben auch sexistische Einstellungen oder rassistische Einstellungen sind, glaube ich, auch klassistische Einstellungen so sehr in uns drin, ob wir wollen oder nicht, dass es total schwer ist, sich davon zu lösen. Und dass selbst, wenn wir uns schon auch längere Zeit damit beschäftigen, dass ja so eine wirkliche Arbeit ist, so eine innere Arbeit auch, sich diesen Stereotypen irgendwie entgegenzustellen. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen so Happy Feeling, weißt du, wenn du dir da jetzt ein paar Minuten die Geschichte anhören musst von dem Rentner, der die Pfandflaschen sammelt und keine Heizung bei sich zu Hause hat, fühlt sich das wahrscheinlich nicht so angenehm an, wie wenn ich von dem Millionär mit dem riesengroßen Haus, Stadtrand von Berlin rede, mit der Fußbodenheizung, der mit seinem, wie nennt man das, Sitzrasenmäher, sein Rasen mäht. Also ich glaube, das ist auch so, ja, so Happy Life, ne? Hören wir lieber als das andere.
Ich finde, eine Stelle in dem Buch hat das ganz gut beschrieben. Ich zitiere mal kurz draus. Die Menschen, die gut in das System passen, werden es nicht ändern. Denn reiche Menschen denken sich natürlich, never change a running system. Für sie persönlich funktioniert es ja. Jetzt ist deine Arbeit, dein Buch, die Geschichten von den Personen, die du erzählst, größtenteils von Menschen, die eben nicht da reinpassen. Oder wir passen zum Beispiel auch nicht rein. Das System funktioniert für uns nicht. Was würdest du daran ändern? Was würdest du ankreiden?
Na, das System an sich, also alles. Ich glaube, das Perfide ist eben, dass es gibt dieses System, und ich würde jetzt statt System vielleicht sagen, eine kapitalistische, patriarchale Gesellschaft, also eine Gesellschaft, die als oberstes, sorry für das an das Mikrofon, ich mache nochmal das ganze Ding vielleicht. Ich würde sagen, das System, also das komplette System, und vielleicht um nicht so ein Wort zu sagen, das so weit abgehoben erscheint, würde ich es beschreiben als kapitalistisches, patriarchales System. Also ein System, in dem wir ganz oben als wertvollstes Gut Leistung und höher, schneller, weiter haben, und ein System, das von Männern für Männer gemacht ist. Und in dieses System passen halt wirklich nur ein paar Leute gut rein, nämlich weiße, cis, hetero, nicht behindert, Männer. Für die läuft es ganz gut. Und jetzt kommen dann vielleicht ein paar Leute, ich glaube, so viele hören den Podcast nicht, die das so denken, aber ein paar, die dann sagen, ja, aber ich hab's doch auch manchmal schwer als Mann. So, ganz bestimmt, individuelle Schicksale gibt's auch bei dieser Personengruppe. Nur sind sie halt nicht strukturell diskriminalisiert.
Auch sehr schönes Wort, neues. Yeah.
Nur sind sie halt nicht strukturell diskriminiert und marginalisiert. Und das ist immer schwierig zu erkennen, wenn man diese Privilegien als Normalität ansieht. Und das finde ich eben so krass. Und ich finde, da fehlt es auch voll an Aufklärungsarbeit, zu zeigen eben, wie viele da nicht reinpassen. Weil es ist eigentlich die Mehrheit, die da nicht reinpasst. Und daraus entsteht ja ganz viel Unzufriedenheit, weil uns eigentlich suggeriert wird, eben du musst dich nur doll genug anstrengen, du musst nur so und so sein, dann funktioniert das schon. Aber es funktioniert einfach für so wenige. Aber das sind halt die wir in der Politik sehen, in den Medien sehen, die irgendwie unsere Popstars sind meistens, die davon profitieren. Und deswegen sieht es so aus, als wäre das leicht. Ist es aber gar nicht. Und ich glaube, da gibt's einfach noch ja viel Aufklärungsarbeit zu leisten, die aber oft auch eher verhindert wird, weil es gibt ja diese Nutznießer, extra nicht gegendert. Und warum sollte man das erklären? Das ist ja die Stelle, die du gerade auch beschrieben hast. Ich glaube, die geht dann so weiter, auch dass ich schreibe, dass das dann ja am Ende auch bedeuten würde, dass die an den mächtigen Positionen sind, vielleicht eben gar nicht an diesen mächtigen Positionen sind, weil sie so super klug sind, so viel geleistet haben, sondern weil sie aus Glück in die richtige Familie geboren worden sind, mit finanziellem Kapital, Bildungskapital und so weiter.
Und das müsste man sich erstmal eingestehen.
Vielleicht haben sie es dann nicht verdient, in Anführungszeichen. Und das würde ja das ganze System durcheinander rütteln, was ich mir wünschen würde, aber was, glaube ich, eher nicht passiert, weil das eben noch die Menschen sind, die wir sitzen hier im Tonstudio, an den Reglern sitzen.
Drüben im Regieraum sitzt niemand. Ja. Das heißt, wir regeln uns hier gerade. Wir haben alles vorher eingeregelt und vorgepegelt und es läuft jetzt hier gerade alles. Ich glaube, Mareike, das wird nicht das erste und letzte Gespräch. Ich glaube, du wirst öfters vorkommen, weil ich glaube, wir haben jetzt das eine Gespräch. Wir haben jetzt relativ viel zum Beispiel zu deinem Buch gemacht, aber auch in unseren Zwischengesprächen hier zur Vorbereitung. Wir schreiben hin und wieder mal, schicken uns Christian Lindner Memes oder Aussagen von der FDP. Es gibt noch so viel, glaube ich, wo wir rüber sprechen könnten. Und ich glaube, es wird eine fortlaufende Einladung. Das kommt ja immer nur mit deinem Zeitpensum vielleicht nicht so ganz hin, aber...
Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich glaube nicht, dass der Kapitalismus morgen abgeschafft wird, obwohl ich dafür wäre.
Also, ja, aber ich glaube, wir haben noch viel zu tun. Du hast auch noch viel zu tun. Ich habe viel zu tun. Aber das wird nicht das erste Mal sein, dass ihr Mareike Kaiser hier beim Podcast hört. Erstmal vielen lieben Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Und das war Klassenarbeit, die Episode mit
Mareike Kaiser.
Vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst.
Danke dir.
Dankeschön. Und an dieser Stelle wieder herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn nicht, gebt mir gerne Feedback an feedback@klassenarbeit.info. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir trotzdem auch gerne Feedback unter der E-Mail-Adresse. Ansonsten, ohne eine E-Mail schicken zu müssen, hinterlasst den Podcast gerne auf der Plattform eures Vertrauens 5 Sterne. Und an dieser Stelle wieder auch Danke an das Medienlabor der GWK, an der UDK, die mir die Technik für diese ganzen Aufnahmen stellt. Und wenn ihr dazu beitragen wollt, dass dieses kleine, feine, unabhängige Medienprojekt länger läuft, unterstützt mich und meine Arbeit gerne auf Steady unter steadyhq.com/klassenarbeit. Ich freue mich über jeglichen Betrag und kann wahrscheinlich ein bisschen entspannter produzieren, wenn im Hinterkopf nicht immer die Frage läuft, wie zahle ich meine Miete nächsten Monat? Und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, alle Infos inklusive Shownotes findet ihr wie gewöhnlich unter klassenarbeit.info oder auf Insta unter dem Handle klassen.arbeit. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich bin eure Host Baoming Nguyen und wir hören uns nächste Woche. Ciao!